Deutschlandfunk Kultur Interview.
240 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner können heute in eine Entscheidung treffen, die wahrscheinlich für 7 Milliarden Menschen in der Welt nicht ganz unwichtig ist, nämlich wer künftig im Weißen Haus regieren wird in Washington D.C. Der Amtsinhaber Donald Trump oder der Herausforderer der Demokraten Joe Biden. Live zugeschaltet aus der amerikanischen Hauptstadt ist Markus Pindur, aktuell dort für die Berichterstattung, unser USA-Korrespondent, also von der gesamten Deutschlandfunkfamilie von 2012 bis 2016, genau bis zur letzten Wahl. Markus Pindur, da ging es los mit diesem, würden Sie dem zustimmen, außergewöhnlichsten Präsidenten in der US-Geschichte?
Man kann es so sagen, aber es wäre ein Euphemismus. Dieser Präsident hat von Anfang an begonnen, eigentlich mit Lügen zu operieren. Und mittlerweile nennen das auch die seriösen Medien hier in den USA offen so. Anfängliche Zurückhaltung hat sich gelegt, auch nachdem dieser Präsident natürlich immer wieder die freie Presse angegangen ist und sie als Fake News bezeichnet hat. Dieser Präsident ist außergewöhnlich, in der Tat. Es gab viele Exzentriker schon auf diesem Stuhl in den vergangenen 240 Jahren, das kann man sagen. Aber Trump ist kein Exzentriker, er ist ein Rechtspopulist, das muss man auch ganz klar so benennen. Er flirtet immer wieder mit dem Rechtsradikalismus. Er vereint das Land nicht, er spaltet durch seine Rhetorik. Er hat sich immer wieder mit immigrationsfeindlichen und wirklich fast rechtsradikalen Parolen hervorgetan. Er hat die USA aus dem System versucht herauszulösen, das nach 1945, also nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg, etabliert worden ist. Diese globale Ordnung, die natürlich nicht überall greift als Ordnung, aber die eben die Ansätze und auch die Weiterentwicklungsmöglichkeiten von globaler Ordnung enthält. Diese Ordnung lehnt er komplett ab. Er wollte Amerika isolationistisch aufstellen. Dieser Slogan America First, der verweist schon auf die Wurzeln. Da gab es nämlich eine Bewegung in den 30er Jahren, die protofaschistisch war und von dem Piloten Charles Lindbergh vertreten wurde, die sich America First nannte, die eine erklärte Nähe zu den Nationalsozialisten hatte. Selbst dazu war man sich nicht zu schade, diesen Slogan aufzugreifen. Also das ist wirklich ein außergewöhnlicher Präsident, ein außerordentlicher Präsident und eine, ich muss mal sagen, auch Bedrohung.
Ich glaube, weil Sie nicht der Einzige sind, der das so sieht, sehen auch die Umfragen so aus in den USA, wie wir sie seit Monaten eigentlich einigermaßen stabil sehen. Klare Vorreiterrolle für den Demokraten Joe Biden. Aber das haben wir ja auch gelernt, also spätestens beim letzten Mal, aber auch die sich mit den USA ein bisschen beschäftigen bei anderen Wahlen. Die landesweiten Umfragen sind das eine, aber am Ende nicht wirklich entscheidend. Es kommt eigentlich auf wenige Bundesstaaten an, die so schöne Namen haben wie Swing States oder Battleground States. Worauf müssen wir denn heute ganz besonders schauen?
Also ich empfehle besonders zu schauen auf Florida. Dort wird sich zeigen, ob Trump es überhaupt noch mal schaffen kann. Wenn er Florida nicht gewinnt, dann sind ihm wahrscheinlich die Wege zu einer Wiederwahl dauerhaft versperrt. Der Herausforderer Joe Biden hat gesagt, wenn Florida an die Demokraten ist, dann sei es Game Over. Florida muss man also schauen und auch wie Trump dort abschneidet. Wenn er ganz, ganz knapp dort gewinnt, dann bleibt es weiter spannend. Dann schauen wir nach North Carolina. North Carolina ist ein Staat, der Bundesstaat der Südstaaten, der bislang immer fest in republikanischer Hand war, der aber nach und nach, wie das im Englischen heißt, competitive wird. Also der für die Demokraten auch, wo die Demokraten auch mithalten können, wo die Umfragen alle spitz auf Knopf stehen und wo es durchaus sein könnte, dass die Demokraten diesen Staat gewinnen. Das wäre ein deutliches Zeichen. Diese beiden Staaten, North Carolina und Florida, haben auch Erfahrung mit Briefwahl. Das muss man auch dazu sagen. Deswegen werden die relativ schnell ausgezählt sein. Ein weiterer Staat, der wichtig ist, besonders für Joe Biden, ist Pennsylvania. Pennsylvania hat aber das Problem, dass die Wahlgesetzgebung dieses Bundesstaates vorsieht, dass die Briefwahlstimmen erst nach dem Wahlabend ausgezählt werden können. Das kann also noch 2, 3 Tage unter Umständen sogar dauern, bis dort ein Ergebnis feststeht. Und ein weiterer Staat, dem sozusagen eine Glöckchenfunktion zugebilligt wird. Mittlerweile ist Arizona. Arizona auch bislang fest in Händen der Republikaner. Aber da tut sich etwas. Da sind tatsächlich demografische Änderungen vonstatten gegangen. Da gibt es mehr Latinos. Da gehen viel mehr junge Leute zur Wahl. Das ist übrigens in allen Bundesstaaten ein großer Faktor, insbesondere aber in Arizona. Und diese jungen Leute tendieren doch eher gegen Trump, als es bei den älteren Wählern der Fall ist. Also auf den Staat Arizona und den Ausgang dort muss man auch schauen.
Mhm. Es gibt ja viele, die sagen, 2016 sah es ja auch erstmal unmöglich aus, für Trump zu gewinnen. Hat er ja dann bekanntermaßen. Ist das diesmal in der Grundsache genauso oder gibt es entscheidende Unterschiede zu 2016?
Also hier sind natürlich alle Journalisten und auch Prognostiker geschädigt durch diese Erfahrung 2016, wo sie eben doch deutlich falsch lagen. Das muss man sagen. Das haben die Prognoseinstitute aber mittlerweile auch in ihre Algorithmen eingerechnet. Diesen Faktor kennt man jetzt also. Und es ist so, dass erstens Joe Biden deutlich auch in den einzelnen Bundesstaaten, in den Umfragen, die leider unzuverlässig sind meistens oder oft, aber dass er dort deutlich vorne lag und zwar deutlicher, als es Hillary Clinton zum jeweils gleichen Zeitpunkt getan hatte. Dazu kommt, dass Joe Biden einfach beliebter ist, als Hillary Clinton es war. Die Ablehnungswerte gegen ihre Person waren relativ hoch. Dann kommt hinzu, es gibt aufgrund der großen Wahlbeteiligung, man muss sich vorstellen, über 100 Millionen Amerikaner haben bereits per Briefwahl oder in Person abgestimmt. Das sind über 70% der Leute, die überhaupt abgestimmt haben beim letzten Mal. Das heißt, die Wahlbeteiligung könnte über 65% liegen. Das ist sehr hoch. Hohe Wahlbeteiligung, das ist so eine Faustregel, die ist immer gut für die Demokraten. Und diese hohe Wahlbeteiligung, das muss man sich mal vergegenwärtigen, das wäre übrigens die höchste seit 1908. Das ist also sehr bemerkenswert.